Mikas Matrix. Der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Hier ist ein Podcast für alle, denen der übliche Blick auf die Welt nicht reicht, die mehr wollen als die männlich dominierte Sicht auf die Dinge und die wissen, Feminismus ist für alle da, nicht nur für Frauen, sondern auch für diejenigen, die männlich gelesen werden wollen und für queere Menschen sowieso. Weil Feminismus heißt Selbstbestimmung, Freiheit und Gleichheit für alle. Wie wir das hinbekommen, darüber müssen wir reden. Kommt her, hört zu, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 19. Folge von Mikas Matrix. Und heute nochmal für diejenigen, die den Podcast nicht kennen. Hier erwartet euch ein Gespräch mit einem spannenden Gast, der uns alle ganz sicher schlauer macht. Ich spreche mit ihr über ein aktuelles Thema, das mir auf den Nägeln brennt. Aber es gibt ja noch mehr bei Mikas Matrix. Geschichten aus dem Ausland, einen männlichen Zwischenrufer, die gute Nachricht und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. Seid ihr noch immer fassungslos, wütend oder habt ihr schon resigniert? Ein Frauenhasser und Soziopath, ein verurteilter Straftäter und Sympathisant von Neonazis wird wieder ins Weiße Haus einziehen. Ein Mann, der nicht nur die Lunte an die amerikanische Gesellschaft legt, sondern auch die internationale Ordnung in Brand stecken kann. Es ist bitter, dass demokratische Entscheidungen so toxisch sein können. Und dass die AmerikanerInnen zum zweiten Mal eine Frau abgestraft haben, die Präsidentin werden wollte. Donald Trump will Umweltschutzauflagen schleifen, die Verwaltung zerschlagen, Säuberungsaktionen in der Justiz veranstalten und sich an den Medien rächen und natürlich auch an allen anderen KritikerInnen. Der große alte Faschismusforscher Robert Paxton hat sich immer gewehrt, wenn das Etikett Faschismus zu leichtfertig verwendet wurde. Doch jetzt fürchtet der amerikanische Wissenschaftler, dass der Faschismus weltweit wieder aufkommt und im Trumpismus sieht er einen Beweis dafür. Faschismus bedeutet auch eine Ideologie der Ungleichheit, der Ungleichwertigkeit und des Männlichkeitswahns.
On day one, I will sign a new executive order to cut federal funding for any school pushing critical race theory, transgender insanity and other inappropriate racial, sexual or political content onto our children.
Diesen Kerl werden wir nun leider sehr oft hören, liebe Michaela. Ich sehe deine Begeisterung. Bei mir ist Michaela Dudley. Du bist eine Queer-Feministin mit afroamerikanischen Wurzeln und nennst dich, das finde ich wirklich besonders hübsch, eine Diva in Diversity. Du lebst in Berlin, bist Journalistin und Juristin, trittst als Kabarettistin auf und beschäftigst dich auch sonst beruflich mit allen Themen rund um Diversity. Feminismus, LGBTQI, Rassismus, Antisemitismus. Du hast ein Lebensmotto, das ich wirklich großartig finde. Diversity ist nicht einfach, sondern mehrfach schön. Kein Irrgarten, sondern ein Wir-Garten. Nochmal herzlich willkommen, liebe Michaela.
Dankeschön. Danke, Bascha. Es freut mich, hier zu sein.
Und meinen Glückwunsch. Du bist eine Transfrau und dein neuer Präsident hasst Frauen, Homosexuelle und die ganze LGBTQI-Community.
Ich bin eine Frau ohne Menstruationshintergrund, aber mit Herzblut in der Regel. Und das sage ich aus dem Brustton tiefer Überzeugung. Sogar 2 Oktaven tiefer als erwartet. Es kommt aus dem Tal, das wir meinetwegen gerne als Silicon Valley bezeichnen dürfen. Auf jeden Fall sind meine Meinungen dezidiert, aber nicht minder differenziert. Ich nehme wahr, dass viele, die Trump gewählt haben, eigentlich die LGBTQIA+XY3-Bewegung skeptisch ansehen. Aber ich würde nicht sagen, dass das für ihn unbedingt ein motivierender Faktor ist. Er weiß, dass viele Leute aus dieser Gruppe das so sehen und er spricht sie an. Aber ob das seiner persönlichen Ideologie entspricht, ist eine andere Frage. Und ich sage das deshalb, weil auch in anderen Punkten ist es wichtig zu verstehen, wie er funktioniert.
Es wundert mich ein bisschen, dass du sagst, ob das nun seine persönliche Meinung ist. Er hat ja richtig gegen Transmenschen gewettert und gegen die ganze queere Community. Also er hat Transgender-Politik als beschämend und lächerlich bezeichnet. Geschlechtsangleichung sei, Zitat, eine Verstümmelung von Kindern. Er hat ein Gesetz vorgeschlagen, das nur noch zwei Geschlechter, nämlich männlich und weiblich, kennt und behauptet, Transidentitäten seien eine linksradikale Erfindung. Und ein Drittel des Budgets für seine Fernsehwerbung wurde für Werbespots mit einer Anti-Trans-Botschaft verwendet. Also
richtig, richtig. Weil er wusste, dass die Leute, dass viele ihn gerade deshalb wählen würden und dass andere ihn trotzdem wählen würden, weil die meinten, in anderen Bereichen würde er denen nahe liegen. Und ich sage das, es ist sehr, sehr wichtig, das zu begreifen. Sonst kann man das System Trump nicht verstehen. Aber ich sage das auch deshalb, weil es auch innerhalb der Demokratischen Partei gibt, weniger ausgeprägt, weniger bekannt, sagen wir, aber auch teils LGBTQ-skeptische Wähler, die das uns nicht so leicht machen. So wenn man fragt, okay, warum nicht mehr Menschen aus der Regenbogen-Community in Erscheinung für Kamala traten, hängt es mit anderen Faktoren zusammen. Wir sehen uns schlussendlich nicht lediglich aus queer, sondern überhaupt aus Menschen in einer Gesellschaft, die in etlicher Hinsicht bestehen möchten. Und für manche Leute war die Wirtschaft wichtiger als sein Austeilen gegen Queere. Das übrigens erklärt auch, warum viele Frauen, viele Cis-Frauen, sagen wir so, viele biologische Frauen, schlussendlich, wenn auch teils schweren Herzens, Trump gewählt haben, ungeachtet seiner Aussagen und seiner angekündigten Maßnahmen gegen Abtreibung, gegen das Abtreibungsrecht.
Ja, aber das musst du mir mal erklären. Was heißt hier schweren Herzens? Also wieso wählt man jemanden schweren Herzens, der einen ständig diskriminiert und der als Sexualstraftäter verurteilt ist?
Ja,
als Frau.
Ich verstehe das. Offenbar war es für viele nicht Wahl entscheidend. Das System ist so, dass man am Ende nur die zwei hat. So ist es entweder Demokrat oder republikanisch. Und es gibt viele, die meinen, Kamala Harris hätte wenig Durchsetzungskraft, um die Bewegung gegen LGBTQ auf bundesstaatlicher Ebene ohnehin zu wenig dagegen zu setzen. Ich kenne das Land in- und auswendig. Ich habe 1961 im Schatten der Freiheitsstatue das Licht der Welt erblickt. So, und ich wuchs während der 60er und 70er Jahre auf, als Jim Crow, aus Diskriminierung auch sehr weit verbreitet war. So, ich kenne das Land in- und auswendig. Ich mache keine Ausreden für die Leute, aber auch, wie gesagt, keine Beschimpfungen auf sie. Die haben die beiden gesehen und haben, Joe Biden gesehen und gesagt, okay, gut, er ist nicht mehr drin. So, die haben dann Kamala und Donald gesehen und die sagten, nicht schlecht für eine schwarze Frau, aber ist sie wirklich so weit, dass sie am Tisch mit den Herren der Welt sitzen können und entsprechend darauf pochen können? Die Leute, die Trump wählen, die wissen von seinen Sünden sozusagen. Es gab zum Beispiel einen Werbespot, einen Wahlspot, da saßen jüdische Frauen in unserem Alter, na 60 plus, sage ich mal, am Tisch. Und die hatten offensichtlich Bauchschmerzen mit der Idee, Trump zu wählen. Er hat das und das alles gemacht und er hat wirklich eine Auflistung, eine Litanei über seine Entgleisungen. Und am Ende siehst du, dass der Wahlspot eigentlich aus der Trump-Kampagne war. Er brüstet sich damit. Er weiß, dass wenn die Leute in den USA völlig zu Recht von jüdischen Menschen völlig zu Recht Angst vor dem wiederaufkeimenden Antisemitismus haben. Er weiß, dass sie bereit sind, abzuspringen.
Du meinst abspringen als demokratische WählerInnen?
Ja, zum Glück kann man auch sagen, aus Sicht der Demokraten, zum Glück blieben 79% der jüdischen Wähler den Demokraten treu. Aber immerhin zwischen 2/3 und 4/5 von den Juden wählten trotzdem
die Demokraten.
Das habe ich.
Aber nochmal eine Frage zu dem, was du vorhin sagtest, schweren Herzens.
Ja.
Du gehst davon aus, dass viele Frauen, obwohl sie natürlich sehr gut informiert sind über das, was Trump alles verbrochen hat, dass sie ihn wählen, weil sie glauben, Kamala Harris macht es schlechter als er?
Dass sie grundsätzlich weniger Durchsetzungskraft hätte.
Weil sie eine Frau ist?
Weil sie eine Frau ist. Das haben wir bei Hillary gesehen. Allerdings hatte Hillary 3 Millionen Direktwählerstimmen mehr als Trump. Diesmal hat Kamala 5 Millionen weniger als Trump.
Ich also habe in der Tat. Vote hat auch nicht,
genau.
Hat auch nicht funktioniert. Aber,
richtig.
Aber,
so, ich will auf das, weil das ist eine sehr gute Frage, die du stellst, sowieso. Es gibt viele schwarze, etwas weniger schwarze Frauen, die waren sehr loyal zu den Demokraten. Aber vor allen Dingen, mehr schwarze Männer, die sagen, ja, ich sehe, dass Kamala schwarz ist. Ich akzeptiere, dass sie schwarz ist. Auch wenn sie einen gemischten Hintergrund hat. Aber meinetwegen, ja, schwarz ist schwarz. Aber ist es nicht rassistisch, wenn du erwartest, dass ich als schwarze Person die Schwarze wähle? Das war eine Retourkutsche zum einen an die White Saviors, die egal was kommt, auf Teufel komm raus erwarten, dass Schwarze Schlange stehen und immer demokratisch wählen und selbstverständlich dann schwarze Kandidaten wählen. Und für viele der schwarzen Männer, ich habe auch zugelassen, dass das teils auch mit Frauenfeindlichkeit zu tun gehabt hatte. Frauenfeindlichkeit wie auch Queerfeindlichkeit ist durchaus zu Hause in der schwarzen Community. Man sollte darüber reden können. Aber ungeachtet dessen gab es viele schwarze Männer, die aus wirtschaftlichen Gründen sagten, sie bringt es nicht. Oder die sagt aus anderen Gründen, politischen Gründen.
Aber nochmal, was ich daran nicht verstehe,
ja.
Trump hat mehrere Unternehmen in die Insolvenz gefahren.
Ich weiß.
Wieso glaubt jemand daran, dass er wirtschaftlich mehr auf die Reihe kriegt? Und ich nehme es dir nicht ganz ab, also ich nehme das Argument nicht ganz ab, dass bei schwarzen Männern und auch bei Latinos die wirtschaftlichen Aspekte im Vordergrund standen. Ich glaube ganz sicher, dass es tatsächlich auch was damit zu tun haben hat, dass da der Machismo im Vordergrund stand und dass sie eben Kamala Harris nicht ernst genommen haben, weil sie eine Frau ist.
Ay Kamala. Ja, natürlich spielt das eine Rolle. Darüber hinaus sage ich, warum so viele Latinos und auch schwarze Männer Trump gewählt haben. Es ist auch ein Stück weit psychologisch. Es ist auch eine Bestätigung, dass die nicht nur ihre Hautfarbe oder ihre Ethnizität sehen. Wenn viele Leute die Demokratische Partei verlassen, bei den Republikanern auf der Matte stehen, es ist nicht, weil die vergessen, dass die schwarz oder Latinos sind. Nein, die wollen insgesamt als Personen wahrgenommen werden, die auch andere Interessen und Belange und so weiter haben. Es ist tausend
die wollen naiv, gerade keine Identitätspolitik.
Das ist genau das, Basche. Du weißt, ich gebe Vorträge über Diversity und so weiter und so fort. Das ist, was ich immer betone. Und wenn man das so sieht, die US-Demokraten haben einen fatalen Fehler gemacht. Die reden zwar lieben gerne über Diversity. Fein, ich stehe auch für Diversity, für Vielfalt. Ne? Es ist mir auf den Leibe geschrieben, wie du sehen kannst hier. Für die Leute, die nicht sehen können, Basche trägt hier eine Sonnenbrille, weil ich so bunt bin. Aber, okay, nein, ich habe die Sonnenbrille, ist egal. Aber auf jeden Fall.
Nein, du hast eine großartige Brille und es ist wirklich schade, dass die ist nämlich pink. Auch die Gläser sind pink. Und dazu einen ganz dunklen Lippenstift. Viel Perlen.
Pink und schwarz, meine Lieblingsfarben.
Wir passen übrigens ja heute zusammen, was die Perlen angeht.
Wollte ich sagen. Du bist auch eine Perle. Ich glaube so.
Ach, vielen Dank, Michaela. Das finde ich ganz toll.
Das findest du toll, aber ich muss immer noch deine Fragen beantworten. Okay, wir setzen jetzt das Verhör vor. Aber hier ist mein Punkt. Die Demokraten, überhaupt die Linken, also parteiübergreifend die Linken, also die sogenannten Wochen, reden liebend gerne über Diversity und Inklusion und so weiter und so fort. Und die Konservativen, die Erzkonservativen, schimpfen liebend gerne darauf, auf das Wochsein, auf Diversity, auf Vielfalt und Inklusion. Aber gleichzeitig findet man bei den konservativen Parteien, ob in den USA oder ob hier in Deutschland und Europa, findet man, dass eine Diversifizierung stattfindet. Eine Diversifizierung des Wählerpotenzials geht vonstatten jetzt. Immer mehr Leute, die nicht aus dem traditionellen Bereich der alten weißen Männer und deren devoten Ehefrauen und so wählen das, sondern auch andere. Ich sage, Moment mal, ich möchte es mir anschauen. Ich weiß, dass sie mich nicht alle lieben würden, aber wisst ihr was, Basche? Viele Schwarze und Latinos, ja, man muss denen nicht sagen, dass es bei den Republikanern Rassisten geht, das sehen die.
Ja, und Trump ist ein Rassist.
Aber die kennen das auch seitens der Demokratischen Partei. Es ist weniger sichtbar, aber in der Art und Weise, wie Latinos und Schwarze und auch Frauen ein Stück weit einfach nicht ernst genug genommen werden. Viele haben das Gefühl, ja, die kommen alle 4 Jahre, die wollen unsere Stimme. Und wenn die da drinnen sind, dann machen die nicht, was sie versprechen.
Dann haben sie uns vergessen.
Genau. So, in hier in Europa spricht man gerne über die Proteststimme, ja, die Protestwahlstimme. Das ist trotzdem eine Wahlstimme. Auf dem Wahlzettel hat es nicht hier Protestkästchen da und sagt, okay, kann man, ne, es ist deren Votum. Und wenn die Demokraten das nicht wahrnehmen können, die können noch so viel auf die Rassisten und so, die es tatsächlich gibt, bestreite ich überhaupt nichts. Warum sollte ich bestreiten? Bei den Konservativen. Aber es gibt auch Leute bei den Konservativen, die nicht rassistisch sind.
Wertkonservative.
Zum Beispiel. Und viele Schwarze und Latinos sind wertkonservativ. Das muss man auch verstehen können. Das erklärt auch einige Sachen. Zum Beispiel, wenn wir über das Queersein reden, ich fragte meine erstaunlich weltoffene schwarze Oma, ich hatte 2 wunderschöne Omas, aber ich fragte die eine, die Jahrgang 1893 war, ne? Ich fragte, was bedeutet Homosexualität und Transsexualität? Und sie war selbstverständlich erstaunt, die kriegte große Augen, aber dann, ohne mit den Wimpern zu zischen sozusagen, hat sie mir auch eine Antwort gegeben und so weiter und so fort. Und zwar ohne voreingenommen zu werden.
Was hat sie gesagt?
Und sie sagte, ja, das sind Leute, die einfach frei sein wollen. Und sie sagten, manche halten das für krank. Diese Leute sind, die kannte ein paar, die damals eher im Stillen oder so, die damals noch in der Besenkammer waren, sozusagen in the closet, die haben sich da versteckt. Aber sie sagte, das sind eigentlich nette Menschen und die müssen auch frei sein. Und dann auch mit nicht ganz 8 Jahre alt, ich wusste, dass ich schon queer war. Ne? Ich war noch lange nicht in der Pubertät, aber ich wusste, bei mir stimmt was. Siehst du, ich habe auf nicht verzichtet. Bei mir stimmt was. Also während andere Kinder in meinem Alter waren, im Sandkasten spielten, was ich auch getan habe, habe ich auch da in Schminkkasten gespielt. Ne? So für mich war es eigentlich was ganz Natürliches.
Michelle Obama hat kurz vor der Wahl, da hatte sie so einen richtigen Wutausbruch in einer Rede, da hat sie gesagt, wenn wir diese Wahl vermasseln, wird eure Frau, eure Tochter, eure Mutter, werden wir als Frauen Kollateralschäden eurer Wut. Mit eurer Wut meinte sie natürlich die Wut der männlichen Trump-Wähler. Und genau das ist ja eingetreten, Frauen als Kollateralschäden männlicher Wut, oder nicht?
Ich verstehe diese Ansicht. Frauen sind dadurch, fühlen sich dadurch arg benachteiligt. Mein Punkt ist, Mann und Frau, Mann und so im generischen Sinne, muss weiter kämpfen. Es reicht nicht einfach, auf die anderen zu schimpfen, nur weil die besser abschneiden. Dann mach's besser.
Ja, aber hat es Trump denn besser gemacht? Denn ich meine, die Maßstäbe, die an Trump angelegt wurden, waren doch komplett andere als an Kamala Harris. Ja. Kamala Harris sollte eloquent sein, diszipliniert, intelligent. Und Trump hat alles das nicht getan.
Ja, ja, also, er muss es auch nicht. Das sage ich aus.
Es reicht, dass er ein alter weißer Sexist ist.
Oder das sage ich aus. Ich bin weder links noch rechts. Ich sage es so kreuz und quer durch die Mitte. Ein weißer Mann kann es sich leisten. Das hängt damit zu tun, auch mit einem Facet aus meinem Buch Race Relations. Demnächst in der zweiten Ausgabe bei Orlando Verlag, Race Relations, Essays über Rassismus. Der Rassismus, sag ich mal, mit der weißen Dominanz führt zu einer weißen Mittelmäßigkeit. Man muss nicht besser werden, man ist schon privilegiert. Und so dann hast du nicht weiße Bewerbende, die zwei- und dreimal so qualifiziert sind.
Und auch noch Frau?
Ja, genau. Und müssen damit zurechtkommen, as James Brown said, it's a man's world. So, mein Punkt ist, das leugne ich in keinerlei Weise, das verharmlose ich in keinerlei Weise. Aber wenn man das besser machen will, also besser im Sinne von dem Abschneiden, na, bei der Wahl und so weiter und so fort, dann müsste schon man vorsorgen. Punkt ist, 50 Jahre, also 5 Jahrzehnte lang, haben die Demokraten, die oft genug die Mehrheit, teils eine große Mehrheit hatten, haben die es versäumt, das Abtreibungsrecht fest in der Verfassung zu verankern oder fest im Rahmen eines Bundesgesetzes zu verankern. 50 Jahre lang, oder 49, um genau zu sein, dann kam diese Entscheidung.
Wo das Abtreibungsrecht eben nicht mehr überall als liberal gelten kann.
Genau, und so, die haben nicht vorgesorgt. Und auch da gab es seitens auch der Frauen in der Demokratischen Partei sehr viel Wut, als sie das realisiert haben. Trotzdem blieben viele von denen loyal, natürlich. Aber mein Punkt ist, Das ist nicht von heute auf gestern geschehen. Es hat einen langen Lauf gehabt. Und das deswegen, wie gesagt, ich bin nicht links. Ich bin auch nicht rechts. Ich zähle zu den Menschen, die wirklich in der Mitte stehen. Aber ich bin für Selbstbestimmung. Ich bin liberal in der Hinsicht, sozialliberal und so. Und ich sage in der Hinsicht, wenn es wichtig ist, Leute, dann nütze den demokratischen Prozess dafür aus. Wenn du die Macht hast, nutze es aus. Es ist dir gestattet. Aber die Demokraten in den USA gelten immer als eine Partei, die irgendwie Angst hat, Leute zu vergraulen oder irgendetwas. Die wollen immer sich gut mit den Republikanern verstehen. Die machen so viele Kompromisse. Aber wenn die Republikaner ins Amt kommen, die sagen, was haben wir vereinbart? Die nehmen das Blatt und die zerreißen und sagen, jetzt sind wir dran. Man kann das gut oder schlecht finden, aber das steht denen zu.
Du hast es vorhin schon kurz erwähnt. Kamala Harris hat kaum mehr als Joe Biden bei Frauen punkten können.
Ja.
Und sie hat auch kaum mehr Stimmen geholt als Hillary Clinton.
Ja.
Als Hillary Clinton gegen Trump kandidierte.
2016, ja.
Und das, obwohl ja Hillary Clinton in der Bevölkerung absolut verhasst war. Wie kann das sein? Denn Kamala Harris war nicht verhasst, oder?
Gute Frage. Jein. So, ich sage ganz dezidiert jein.
Das ist dezidiert jein.
Es gibt Leute, die Hillary Clinton gehasst haben, die aber davon überzeugt waren, dass an und für sich, dass sie kompetent ist, nur die wollten ihre Kompetenz nicht haben. Es gibt Leute, die Kamala vielleicht weniger hassen und sagen, ja, okay, gut, sie ist eine schwarze Frau, na und, aber die sind von ihrer Durchsetzungsfähigkeit nicht überzeugt, obwohl sie Oberstaatsanwältin in Kalifornien war, obwohl sie nach wie vor amtierende Vizepräsidentin ist. Die sagen, ja, aber das sei nicht genug. Sie hatte, man dürfte es auch nicht übersehen, es war ein Drahtseilakt für sie sowieso, denn sie ist Teil dieser Regierung. Und wenn sie dann auf die Bühne kommt und sagen, jetzt werde ich alles andere machen.
Das ist nicht glaubwürdig.
Richtig. Warum hat sie dann mitgemacht dann?
Aber warum hat auch das Thema Abtreibung Kamala Harris nicht geholfen? Denn sie hat ja ganz klar gesagt, das Recht auf Abtreibung, auf Schwangerschaftsabbruch ist wichtig und dafür stehe ich. Und Trump für das genaue Gegenteil. Also es hätten doch eigentlich sehr viele Frauen sagen müssen, ein Schwangerschaftsabbruch gehört zu meinen Selbstbestimmungsrechten und schon deswegen wähle ich Kamala Harris. Es hat aber nicht geholfen.
Meines Erachtens war das Thema Abtreibungsrecht sowohl in den USA als überhaupt hier in Europa medial und auch politisch überbewertet. Schlussendlich gibt es, wie gesagt, nach wie vor die 50 Bundesstaaten, die selber darüber entscheiden können. Es gibt so Flächenteppich von verschiedenen Staaten, auch Staaten, die von Republikanern regiert werden, aber wo das relativ liberal ist, nicht so konservativ und so verschiedene Strömungen und so weiter und so fort. So, weiße Frauen, ich bezeichne weiße Frauen als privilegierte, diskriminierte, ne? Weiße Frauen haben gesagt, ja, das ist Mist, aber wenn es mir passieren würde, dann bin ich imstande, habe ich Mittel und Wege dafür, um in einen anderen Bundesstaat zu fahren oder nach Kanada oder Mexiko oder so. Wenn es wirklich darauf ankommen würde, könnte ich damit umgehen. Und außerdem, Basche, muss man bedenken, dass in etlichen Staaten, dass es quasi grob übersetzt, Volksabstimmungen über Abtreibungsrechte
gab. Genau. Zur Wahl.
Und das war die Möglichkeit für viele Menschen, vor allen Dingen Frauen und weiße Frauen, zu sagen, ja, ich habe für das Abtreibungsrecht abgestimmt und jetzt werde ich Trump wählen. Das sind die harten Fakten. Na? Und ich verteufle diese Menschen nicht. Die haben das Recht, das zu entscheiden.
Also die Frauen haben verloren.
Noch einmal die Frage.
Ich versuche, dich festzunageln,
wie
du merkst.
Welche Frauen insgesamt würden Frauenrechte weiter zurückgeworfen? Ja. Bedeutet das das Ende des Spiels? Nein, überhaupt nicht. Es gibt so, ja, ich nenne es Ping-Pong-Doktrin. Je nachdem, wer mit einer überzeugenden Mehrheit ins Amt kommt, kann alles wieder über den Haufen werfen und sagen, okay, wir gehen zurück oder wir gehen in diese Richtung und so weiter und so fort. Ist ein Weckruf notwendig, wenn man sagt, ja, das ist der Tag X, der ist jetzt hier. So, was machst du jetzt? Wir haben nur noch Y und Z. So,
okay.
Es ist 11:55. Ja, aber viele...
Lass mich noch mal was anderes fragen. Du bist ja auch Künstlerin.
Ja. Ja, genau. Reden wir doch mal über Kunst und Kultur.
He's Mr. Know-it-all.
Ihr glaubt wohl auch, dass Trump vor Taylor Swift richtig Angst hatte. Oder dass er und das rechte Amerika einen Kreuzzug gegen die linke, woke und kreative Elite und ihre Kultur führen. Das ist doch völliger Quatsch. Gerade die amerikanische Kultur ist so vielfältig und offen. Da gibt es Platz für alle. Egal, ob es um Religion oder Lebensentwürfe geht, um die Freiheit von Kunst und Kritik, um Pop oder Hochkultur. Da ist Platz für beinahe jede Meinung und jeden Geschmack. Der Trumpismus kann das Kultur- und Geistesleben gar nicht beschädigen, denn in den USA ist die Kultur völlig unabhängig vom Staat. Da gibt es nicht Abermillionen staatliche Fördergelder wie bei uns. Dafür ist die Zivilgesellschaft da. Außerdem, Trump und seine MAGA-Ideologie haben doch gar kein Interesse an Kultur. Kulturpolitik ist denen völlig unwichtig. Trump ignoriert die Kulturszene und bekämpft sie nicht. Solche wie ihr haben auch in den USA doch gar nichts zu befürchten. Hätten sie vielleicht gern. Sorry, ihr überschätzt euch. Das wäre zu viel der Ehre.
Also Michaela, da haben wir jetzt diesen Mansplainer und du bist ja Künstlerin. Hat er denn recht?
Die relative Unabhängigkeit des Kunst- und Kulturbetriebes von staatlicher Unterstützung. Man kann auch sagen, die Vernachlässigung, wenn man so will. Aber man kennt diese Vernachlässigung seit Jahrzehnten, na? Und kommt irgendwie damit zurecht.
Und auch, jetzt könnte es ein Vorteil sein?
Ja, dass man in der Hinsicht ja erfahren und leid erprobt ist. Zum Beispiel der Sender PBS, Public Broadcasting Service, public, öffentlich, wird von privaten, kleinen Leuten unterstützt, ne? Und nicht vom Staat. Das ist anders hier in Europa, wo der Staat viel leistet, dabei auch viel Transferleistungen leistet, die vielleicht ideologisch angehaucht sind. Da es das in den USA nicht gibt, wird man es per se nicht vermissen. Oft sagt Trump etwas, er beschreibt eine Situation viel verschärfter als es ist, um einfach die Leute zusammenzutrommeln. Am Ende wird man feststellen, es ist nicht allzu anders.
Oder er trommelt auch den Widerstand damit zusammen.
Das auch.
Dass die Kultur sogar eine Gegenkraft zum Trumpismus sein könnte?
Diese Gegenkraft gab es schon immer, aber manchmal hat sie fatale Fehleinschätzungen gehabt. Manchmal sind die Demokraten nicht so cool, wie die meinen. Die glauben, die können einfach auf Taylor Swift hoffen und die freuen sich natürlich, wenn ein Republikaner wie Arnold Schwarzenegger auch mitmacht und ja, ich unterstütze euch. Aber das ist zutiefst oberflächlich. Sage ich mal.
Es und greift betrifft immer nur einzelne die Elite. Gesellschaftliche das, Gruppen.
Die Elite. Und die Leute sagen, okay, Taylor Swift, die fliegt überall mit Privatjet überall und so weiter und so fort. Arnold Schwarzenegger steht gut da und so weiter und so fort. Und es betont, es unterstreicht den zunehmenden Abstand der Demokraten von der Basis da. Und die Republikaner, die sagen, hey, komm zu uns. Ne?
Es gibt ja den großen Faschismusforscher Robert Paxton. Der lebt ja in den USA und hat auch dort lange an der Uni unterrichtet. Und er hat sich immer dagegen gewehrt, als Faschismusforscher, dass dieses Label, dieses Etikett allen möglichen Leuten angehängt wird. Jetzt hält Paxton die Entwicklung in der globalen Politik für ein Wiederaufkommen des Faschismus und damit meint er auch den Trumpismus. Ist Trump ein Faschist?
Nein, er ist populistisch. Man könnte sagen, seine Partei habe eine demagogische Ausprägung angenommen. Ich würde das nicht sagen. Ganz egal, ob man ihn mag oder nicht, man sollte, wie Paxton jahrzehntelang auch gesagt hat, sehr vorsichtig mit dem Begriff umgehen. Deswegen bin ich hier so, vielleicht wird es so renitent, aber ich leiste Widerstand gegen das Argument, dass die Gefahren nur von einer gewissen Seite kommen. Man muss, wenn man gegen Queerfeindlichkeit ist, muss man das parteiübergreifend bekämpfen. Soll man auch Misogynie parteiübergreifend bekämpfen, Rassismus, Antisemitismus parteiübergreifend bekämpfen, Armut parteiübergreifend, weil allzu oft übersieht man, wo die Baustellen in der eigenen Partei sind.
Ich gebe dir ja völlig recht, nur, und das wäre dann auch meine letzte Frage, nur, Trump hat ja angekündigt, dass er gegen alle vorgehen wird, die nicht seiner Meinung sind. Also er will doch das Gegenteil von parteiübergreifend.
Er hat ja auch gesagt, dass er gegen, dass Hillary Clinton unter ihm im Knast landen würde. Er sagt viele Sachen. Er poltert sehr viel, er wandert auch vom Thema ab. Seine Leute lieben das.
Ich glaube nicht, dass sie es lieben, sondern sie nehmen es hin.
Oder nehmen es hin. Er redet lang, wenn der Tag auch lang ist. Ne? Am Ende ist er für seine Bedürfnisse dennoch pragmatisch. Wie gesagt, es ist ein Phänomen. Man hat in der US-Politik kaum so jemanden so gesehen. Und wie viele Leute haben ihn dann 2021 da abgeschrieben? Ich sagte damals, Trump ist Geschichte. Und dann fügte ich hinzu, aber eine unendliche Geschichte.
Vielen Dank, Michaela. Ich finde das natürlich keine besonders schöne Aussicht, wie du dir vorstellen kannst. Ich fand es wunderbar, wie du das erklärt hast und dass wir da überhaupt an vielen Stellen nicht derselben Meinung sind. Das gehört dazu.
Gehört zu einer Demokratie.
Natürlich.
Und das macht es so schön, mit dir zu diskutieren.
Danke, Michaela. Schön, dass du da warst.
Ich danke dir.
In den allermeisten Medien wird sehr viel seltener über Frauen als über Männer berichtet. Damit sich das ändert, läuft es hier anders.
Hallo Bascha, hier ist Regine und ich melde mich aus Göteborg. Ich möchte dir heute unbedingt eine Geschichte über die schwedische Gesellschaft erzählen. Schweden ist doch jedes Jahr mit bei den Ländern dabei, in denen die Menschen die glücklichsten der Welt sind. Auch dieses Jahr war es wieder unter den Top 5. Ein Viertel der schwedischen Gesellschaft fühlt sich jedoch einsam. Am meisten betroffen davon sind Jugendliche und ältere Menschen. Wenn du mich fragst, ist das gar nicht so überraschend. Viele Schwedinnen pflegen ihre Freundschaften gerne in der Arbeit. Smalltalk an der Kaffeemaschine ist gern gesehen. Ein durchorganisiertes Afterwork im Pub inklusive Quiz und Spielen auch. Ohne Arbeit, bei Job- und Schulwechseln oder spätestens in der Rente fällt dann der gewohnte soziale Zusammenhang weg. Wie erste Freundinnen finden, in einem Land, in dem die meisten eine Parkbank oder den Doppelsitz im Bus gern für sich allein beanspruchen? Vielleicht mit ein bisschen Nachhilfe. Die Initiative Kompi Sverige versucht zum Beispiel, Migrantinnen mit alteingesessenen gleichen Interessen zu matchen. Eine Art Blind Date für Freundschaften also, das ganz nebenbei auch noch der Integration dienen soll. Die Regierung setzt außerdem 30 Millionen Euro für verschiedene Initiativen in allen Kommunen Schwedens für Sportkurse, gemeinschaftliche öffentliche Orte und alle anderen Initiativen ein, die die Einsamkeit brechen sollen. Was vielen schwerfällt, in einer Gesellschaft, die auf Zustimmung, Positivität und Lösungsorientierung setzt, einmal so richtig Dampf abzulassen. Es sind auch in Schweden zum Beispiel vor allem Frauen, die neben der schlechter bezahlten Lohnarbeit mehr im Haushalt und bei der Kinderbetreuung leisten. Da bleibt kaum noch Zeit für Freundschaften. Es sind vor allem Migrantinnen, die auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert werden und somit gar nicht erst die Chance auf Smalltalk und Afterwork bekommen. Gemeinsam schimpft es sich doch gleich weniger einsam.
Wie schön, dass du dich mit deiner Geschichte aus Göteborg gemeldet hast, liebe Regine, auch wenn die Geschichte natürlich gar nicht schön ist. Regine Glass ist Teil des Netzwerks Deine Korrespondentin. Mit ihrer Arbeit wollen die Korrespondentinnen Frauen auf der ganzen Welt sichtbar machen. Mehr dazu in den Shownotes. Ja, der alltägliche Sexismus. Eine, die sich am heftigsten darüber aufregt, ist Silke Burmeister. Und trotzdem haben wir bei ihr auch noch was zu lachen. Hier ist sie mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße.
So, ich mal wieder. Und ich wäre direkt auf 280, wenn ich mich nicht entschieden hätte, den Beknacktheiten des Lebens und des Patriarchats mit mehr Gelassenheit zu begegnen. Und so wundere ich mich eher über den Anachronismus, der sich offenbart, wenn das russische Staatsfernsehen den Wahlsieg Donald Trumps verkündet und in dem Kontext erotische Fotos der Ehefrau von Donald Trump, Melania Trump, zeigt. Es sind Fotos, die vor 25 Jahren für das Männermagazin GQ gemacht wurden, in denen das Fotomodell Melania seinen wahrlich famos zu nennenden Körper zur männlichen Saftgewinnung den Augen des Betrachters darbietet. Es ist geradezu anachronistisch lustig, dass solche Fotos in der heutigen Zeit jemanden in Misskredit bringen sollen. Wo, so möchte man fragen, ist das Problem, wenn der US-amerikanische Präsident, der mit seinen sexuellen Miss- und Übergriffen prahlt, mit Fotos konfrontiert wird, die seine Ehefrau vor der Eheschließung aufgenommen hat? Das Thema, das die Aufregung wert ist, ist ein ganz anderes. Es ist der Umstand der Währung Frau. Der Umstand, dass Männer Frauen und ihren Status benutzen, um einander auf- bzw. abzuwerten. Der Umstand, dass Putin, und darauf lässt es sich verkürzen, wenn das russische Staatsfernsehen agiert, Melania Trump und ihren Körper benutzt, um Trump zu denunzieren und ihn als Präsidenten fragwürdig erscheinen zu lassen. Es ist das Gebaren von Zuhältern und Rappern, für die Frauen Ware und Währung sind und die über ihren Umgang mit Frauen ebenso wie den mit Autos ihren Status verhandeln. Und das ist wirklich zum Kotzen. Und das ist empörend. Das wäre ein Grund, dass Trump auf den Tisch haut und seinem politischen Pendant die Grenzen aufzeigt. Was aber natürlich völlig süß und naiv von mir zu denken ist, schließlich ist es genau das Niveau, auf dem Trump Frauen behandelt. You can grab them by the pussy. Schlimmer wäre es sicherlich, das russische Staatsfernsehen hätte sich über Trumps Handicap beim Golf lustig gemacht. Oder, in doppeldeutiger Anspielung, beim Einlochen schlapp zu machen, ihn einfach nicht reinzukriegen. Aber das wird nicht passieren, weil das Gegenüber ein Mann ist. Man zeigt seinen Respekt durch die Wahl der Waffen.
Wie schön, dass du in meinem Podcast immer dabei bist, liebe Silke. Danke dafür. Klar, es gibt unendlich viel, was nervt und ärgert und übel ist. Darüber sollten wir aber keineswegs die guten Nachrichten vergessen. So wie diese hier. Eine Feuerpause von Weihnachten zu Weihnachten. Ein Weihnachtsfrieden in der Ukraine. Mit diesem Eisenacher Appell hat sich die Vereinigung der Martin-Niemöller-Stiftung und des Dietrich-Bonhoeffer-Vereins an Wladimir Putin und Volodymyr Zelensky gewandt. Vereinbaren Sie eine Waffenruhe vom westlichen Weihnachtsfest bis zum östlichen Weihnachtsfest, vom 24. Dezember 2024 bis zum 7. Januar 2025. Zeigen Sie gemeinsam Erbarmen mit den Menschen. Das fordern die InitiatorInnen. Dies wäre ein Aufatmen für die ganze Welt, denn unter diesem Krieg leidet die gesamte Menschheit mit, heißt es in dem Appell der beiden christlichen Organisationen. Ein Weihnachtsfrieden könne die Logik der Waffen unterbrechen, wäre ein Moment für Reflexion ohne die täglichen Todesdrohungen. Und aus der Feuerpause könnten Impulse entstehen, das Töten auf Dauer zu beenden. Das ist die Hoffnung, die hinter dem Eisenacher Appell steht. Wundert ihr euch, dass das für mich eine gute Nachricht in einem feministischen Podcast ist? Es gibt doch eine einfache Erklärung. Die russische Armee tötet in der Ukraine nicht nur Soldaten, sondern wütet auch gegen die Zivilbevölkerung. Und wissen wir nicht, dass Frauen und Mädchen bei jedem bewaffneten Konflikt, bei jedem Krieg in besonderer Weise leiden und betroffen sind? So. Das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Doch nehmt bis zum nächsten Mal noch diesen Satz der Schriftstellerin Toni Morrison mit. Sie sagt, wenn du fliegen willst, musst du die Sachen loslassen, die dich runterziehen. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion Bascha Mika und Beate Bickelhaupt. Produktion Simon Eichinger und Oliver Elnehmer. Rubriken Silke Burmeester, Oliver Elnehmer, Alexandra Schaller und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.